SWR 2 Forum.
Zwischen Leben und Tod, wer entscheidet über die Grenzen der Intensivmedizin? Komplikationen am Lebensende, Multiorganversagen, neurologische Erkrankungen. Viele Hochrisikopatienten würden ohne die moderne Intensivmedizin nicht überleben. Doch nicht immer greifen die Ärzte im Sinne der Patienten ein, dann verlängern die Apparate nur das Leiden. Oft fehlte die Zeit für ein ausführliches Gespräch vor dem Eingriff und keine Patientenverfügung gibt den Ärzten Orientierung. Viele der rund 50.000 Intensivpatienten können weder sprechen noch selbst atmen. Ihre ambulante Betreuung ist eine Herausforderung für die Angehörigen. Der Markt für Intensivpflegedienste wächst. Müssen Ärzte um jeden Preis das Leben todkranker Menschen verlängern? Wann sind Therapien sinnlos und wer soll darüber entscheiden? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum mit Sonja Striegel und mit Professor Uwe Janssens. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler und er ist in Kürze Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin. Herr Janssens, haben Sie Therapien auf Intensiv- oder Notfallstationen beobachtet, die Sie selbst einem Angehörigen ersparen würden?
Die Frage ist sehr schwierig, die ich einem Angehörigen ersparen würde. Es geht gar nicht um die Frage, was ich einem mir nahestehenden Menschen ersparen würde, sondern um die prinzipielle Frage, was ich als Arzt einem Patienten zumute. Und ich würde einen Patienten immer genauso behandeln wie einen Angehörigen und umgekehrt. Denn dann würde ich ja unterschiedliche Maßstäbe setzen. Die setze ich nicht. In der Tat kommt es vor, dass wir Patienten plötzlich vor uns sehen, wo wir uns wirklich die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? Wie ist dieser Mensch mit so einer schlechten Gesamtprognose, mit so einer gesamtschlechten Situation überhaupt so weit gekommen? Und wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma heraus, diesem Menschen, aber auch vor allen Dingen seinen Angehörigen, Leid zu ersparen, aber trotzdem immer noch versuchen, Augenmaß zu halten und das Machbare tatsächlich machbar machen, aber nicht um jeden Preis. Und dabei gleichzeitig den Blick immer, und zwar immer ausschließlich auf den Patienten zu richten. Das ist die große Herausforderung.
Sie haben mit Kollegen ein Positionspapier geschrieben über die Grenzen der Sinnhaftigkeit der Intensivmedizin. Das ist jetzt 2 Jahre her. Was ist denn daraufhin geschehen?
Dieses Papier ist national zur Kenntnis genommen worden und nicht nur zur Kenntnis genommen worden. Wir erleben es jetzt mittlerweile, dass die Gedanken, die wir dort aufwerfen, vielfach umgesetzt werden. Aus unserer Sicht immer noch zu wenig. Aber ich denke schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass wir diese Übertherapie, die ja das Thema auch dieser Sendung ist, sowohl ambulant, stationär, versuchen in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Und zwar immer und zwar ausschließlich aus Sicht des betroffenen Patienten.
Mein zweiter Gesprächsgast ist Dr. Simone Rousseau. Sie leitet das pneumologische Beatmungszentrum an der Klinik Ernst von Bergmann in Bad Belzig. Das liegt bei Berlin. Dort werden Menschen behandelt, die entweder dauerhaft beatmet werden müssen oder auch lernen sollen, ohne Beatmung zu leben. Frau Rousseau, haben Sie Patienten, bei denen Sie sich fragen, hat er oder sie das wirklich so gewollt?
Klar, das ist unser Alltag in unserem Beatmungsentwöhnungszentrum auch, dass wir Patienten betreuen mit tatsächlich schwerwiegenden chronischen Erkrankungen und auch chronisch-kritischen Erkrankungen, wie wir heutzutage diese Patientengruppe nennen, sodass oftmals Gespräche mit den Angehörigen geführt werden, sind im Vorfeld ausführliche Informationen erfolgt, was denn die Folge einer solchen Therapieentscheidung, gerade große Operationen, betreffen kann. Und da merken wir immer wieder, dass das oftmals nicht zu Ende besprochen ist, vielleicht aber auch noch nicht zu Ende gedacht ist, weil tatsächlich so in die Möglichkeiten der Medizin immer sehr im Vordergrund stehen.
Was haben die Menschen, die bei Ihnen liegen, sagen wir mal die, die dauerhaft beatmet werden müssen, was haben die noch vom Leben?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Betroffene, sagen wir auch gerne, die entscheiden sich ganz aktiv für so ein Leben mit invasiver Beatmung. Gerade Patienten mit neurologischen Erkrankungen und neuromuskulären Erkrankungen im Besonderen, die im Wesentlichen nicht organkrank sind, sondern gelähmt sind, einfach nicht mehr atmen können und die zu mir auch sagen, ich führe ein gutes Leben, ich kann nur nicht mehr atmen. Das macht die Maschine. Die machen Auslandsreisen, Flugreisen, Schiffstouren, Campingtouren, überall hin. Die haben ein sehr gutes Leben. Ich glaube, die Gruppe Gruppe, die problematisch ist. Die hat Herr Janssen eben auch schon angesprochen. Wir behandeln heute sehr viele chronisch Kranke, aber auch ältere Menschen auf den Intensivstationen, die per se mittlerweile auch solche Therapien überleben. Und die überleben mit vielen schweren internistischen Organerkrankungen. Und ob die immer ein gutes Leben haben unter einer invasiven Beatmung, also über Kanüle im Hals, vielleicht sogar nicht sprechen können, vielleicht noch Dialyse, kaum aus dem Bett kommen, das fragt man sich manchmal, ob das wirklich der Wille gewesen ist von diesen Menschen.
Was Lebensqualität bedeutet, das ist höchst individuell. Dagmar Mülder aus Berlin, das ist mein dritter Forumsgast, weiß das nur zu gut. Ihr schwerstkranker Mann Benedikt kann mittlerweile nichts mehr selbstständig tun, außer seine Augen zu bewegen. Er hat ALS, amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine neurologische Erkrankung, unter der auch der Physiker Stephen Hawking litt. Frau Mülder, Ihr Mann lebt bei Ihnen zu Hause. Er wird rund um die Uhr gepflegt. Was ist für Sie beide Lebensqualität?
Also für uns ist in der Tat schon allein die Lebensqualität, dass er lebt, dass er da ist. Mein Mann kann sich eben nicht mehr bewegen und kann auch nicht mehr sprechen, aber er ist eben trotzdem, sagen wir, auf eine Art völlig gesund. Er hat dieselbe Persönlichkeit, er ist jetzt nicht zu Tode krank, das wir wissen. Und in 2 Jahren, in einem Jahr, im halben Jahr wird er an einem Organversagen jetzt sterben, sondern er lebt mit uns und ist vorhanden. Er hat weiterhin die Rolle des Vaters, hat weiterhin die Rolle des Ehemanns und ist immer noch ein großer Teil dieser Familie und ist eben für uns ganz ausschlaggebend, dass die Familie als solches, wie wir uns zusammen gelebt haben, immer noch gibt. Und das ist, alleine das ist für uns Lebensqualität.
Sie waren anfangs unzufrieden mit der ambulanten Betreuung Ihres Mannes und deshalb haben Sie dann schließlich Ihren eigenen Intensivpflegedienst gegründet. Was hatte Sie denn da am Anfang gestört oder was hat Ihnen gefehlt?
Also das ist genau die Frage nach Lebensqualität, ist dann die Versorgung der Betroffenen danach. Mein Mann hat mal so schön geschrieben, die Patienten, also die Betroffenen brauchen danach ein stabiles Umfeld. Und das stabile Umfeld wird ganz klar definiert von der Versorgung nach diesem medizinischen Eingriff. Und da fehlt eben gut ausgebildete Pflegefachkräfte, die gerne lange, länger in diesem Beruf bleiben. Dieses alte Thema, was gerade neu versucht wird zu thematisieren, Bezahlung in der Pflege und Überlastung. Und wir haben dann gedacht, oder ich habe gedacht, das kann ich auch, einen Pflegedienst gründen und kann aber meinen Mitarbeitern ein Feld bieten von guten Arbeitsbedingungen, guter Bezahlung, Konstanz und auch noch wieder neu entdecken, diesen Berufsethos Krankenpfleger, dass es mehr ist, als man pflegt, sondern man erhält Lebensqualität und das ist eben das, was eben in diesen Berufen aufgrund dieser unfassbar vielen Defizite einfach untergehen. Und zwar diesen inneren Auftrag zu haben, zu wissen, warum man mit einem Patienten an einem Patienten arbeitet. Und das ist eine Frage von Arbeitsumfeldgestaltung.
Ich glaube, wir müssen zunächst auch klären, wer wird wo gepflegt. Denn Intensivpatienten bleiben nicht auf den Intensivstationen eines Krankenhauses. Sie werden anderswo versorgt. Entweder in einem Pflegeheim, es gibt auch Pflege-WGs oder auch zu Hause oder auch, Frau Rousseau, in einem spezialisierten Zentrum wie dem Ihren. Wie sieht denn die Pflege Tag ein, Tag aus dieser Patienten aus?
Ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich die Unterscheidung der Patientengruppen. Intensivpatient heißt eigentlich akut krank, akut kritisch krank, lebensbedrohlich krank und Ärzte, die um dieses Leben kämpfen. Das ist natürlich auch eine Gruppe von Beatmungspatienten. Das sind die in den Kliniken, die akut mit dem Notarzt eingeliefert werden, die nach großen Operationen Schwierigkeiten haben. Die liegen länger auf einer intensivmedizinischen Station, auf der auch Intensivpflege betrieben wird. Aber das sind wirklich akut kritisch kranke Patienten. Dann gibt es eben die Gruppe von Patienten, die das genau überlebt haben, aber nicht mehr ohne Beatmungsgerät, ohne technische Unterstützung, ohne sehr viel Therapie, Physiotherapie, Logopädie auskommen. Neben der Behandlung vieler internistischer Erkrankungen, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, vor allen Dingen Lungenerkrankungen, Lebererkrankungen, das sind die, die in den Beatmungsentwöhnungszentren oder auch Weaning-Zentren, heißt das mittlerweile auch in der Presse bekannt, behandelt werden.
Kommt vom englischen Begriff Weaning, entwöhnen.
Genau. Und dort über viele Wochen, manchmal sogar Monate, versucht wird, einen Menschen von einer sogenannten invasiven Beatmung, also über eine Kanüle im Hals, zu entwöhnen und möglichst ohne oder wenn es möglich ist, über eine Maskenbeatmung zu entlassen, die man zu Hause selber durchführen kann. Dann braucht man auch keine pflegerische Unterstützung. Die dritte Gruppe von Patienten, die eine intensive pflegerische Unterstützung brauchen, und das sind sogenannte Intensivpflegedienste, die solche Patienten betreuen, das sind die tatsächlich, die nicht von der invasiven Beatmung über Kanüle wegkommen. Da ist jederzeit Lebensgefahr durch eine verstopfte Kanüle. Man muss absaugen. Und aus diesem Grund braucht es im Grunde eine versierte Pflege, die permanent in Bereitschaft ist, eine solche Beatmungspflege zu leisten. Das hat aber nichts mehr mit akut intensivmedizinischer Erkrankung zu tun. Wohl aber mittlerweile immer mehr, gerade bei älteren, schwerkranken Leuten mit multipler Organerkrankung, also vielen inneren Organen, die betroffen sind. Und eigentlich braucht es dazu dann auch immer eine vernünftige ärztliche Betreuung im ambulanten Bereich. Und damit genau haben wir auch das Problem, dass diese doch immer noch schwerkranken, technisch abhängigen Menschen entlassen werden und häufig die niedergelassenen Ärzte mit dieser Patientengruppe noch gar nicht vertraut sind. Also wir haben da enorme Schnittstellenprobleme und sehr viele Missverständnisse. Was bedeutet überhaupt Intensivpflege?
Es soll etwa 50.000 bis 60.000 Menschen geben, die beatmet werden oder die Intensivpatienten sind. Es ist schwierig, da an Zahlen tatsächlich heranzukommen, Herr Janssens. Warum ist die Lage hier in Deutschland so unklar? Ich glaube, das Einzige, was klar ist, ist, dass die Zahlen steigen, dass die Zahlen der Betroffenen zunehmen.
Also ich oder wir, auch von den Fachgesellschaften, beobachten das mit großer Sorge. Wir haben auch von unserer Fachgesellschaft, Internistischen Intensivmedizin Fachgesellschaft, Anfragen gestellt an die Organe, keine Antworten bekommen. Und in der Tat, wenn man genau nachhört, selbst große Versicherer wie die AOK können in der Tat keine ganz genauen Zahlen bieten, weil auch verschiedene Kostenträger für diese Patienten letztendlich einspringen. Das ist extrem komplex. Wir haben tatsächlich 2005 angeblich nur 500 außerklinische intensivmedizinisch betreute Patienten gehabt. Und Sie haben jetzt eine Zahl von 50.000 genannt, das mag valide sein. Es ist eine immense Zahl, weil diese Patienten tatsächlich, ich darf das jetzt mal auch so nennen, einen hohen Kostenfaktor auch bedeuten, der dem Gesundheitssystem in anderen Bereichen, Stichwort demente Patienten, die auch draußen Versorgung benötigen, entzogen wird. Ja. Aber wir haben bisher schon sehr schön und genau gehört, wenn wir mal Frau Mulder hören und auch Frau Rousseau, dass wir verschiedene Patientengruppen haben. Und ich denke mal, unsere Aufgabe in der Medizin wird es sicherlich sein, sehr genau zu unterscheiden zwischen diesen zunehmend alten, kranken, multimorbiden Patienten, wo wir wirklich vorausschauend blicken müssen und uns Gedanken machen müssen, im Krankenhaus, im Altenheim, in der ambulanten Versorgung, was denn für den Fall X passiert. Und wenn wir hingehen als Ärzte und über 90-Jährigen Aortenklappen implantieren mit einem guten Sinn, nämlich die Lebensqualität vielleicht zu verbessern, Symptome zu mindern, treffen wir hier auf schwerstkranke Patienten mit einem hohen Gefährdungspotenzial, die, wenn es tatsächlich nicht so klappt, tatsächlich genau in die Situation geraten, die Frau Rousseau geschildert hat. Was diesen wunderbaren, ich sag das mal so sagen, Fall von dem Herrn Benedikt Müller betrifft, das ist ja was ganz, ganz anderes. Ich finde das fantastisch, was da geleistet wird und finde es auch vollkommen richtig, dass hier wo auch immer und wie toll es ist, dass das im privaten Bereich gelingt, aber mit welchem Aufwand und welcher Hingabe das die Ehefrau da macht, das ist schon bemerkenswert. Und das ist natürlich absolut sinnvoll und finde ich auch großartig. Aber der ganze andere Riesenrest, den wir nicht kennen und nicht beurteilen können, der treibt mir schon Sorgenfalten ins Gesicht, das sage ich ganz ehrlich.
Frau Mulder, wollen Sie kurz schildern, das ist zwar ein Ausnahmefall bei Ihnen, wie Sie es gemeinsam mit Ihrem Mann machen, mit Ihrem Sohn zusammen, mit den Freunden, mit den Bekannten, aber wir wollen doch hören, wie Sie das seit Jahren leben zu Hause. Ihr Mann liegt im Wohnzimmer, er liegt nicht im Schlafzimmer, das heißt, Sie hatten es vorhin auch schon kurz erwähnt, er ist immer dabei.
In der Tat. Also ich muss ganz, ganz zurück zum Anfang und da muss ich nochmal bei dem Herrn Dr. Janssen einhaken. Wir sind mit dieser Diagnose kein Ausnahmefall. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen nur das, was eigentlich schon da ist, was möglich ist. Er lebt nach wie vor bei uns in zu Hause. Wir haben das Bett vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer geschoben. Wir haben ein Team von ungefähr 5 Pflegefachkräfte, die ihn versorgen und leben ansonsten wirklich unser aller Leben weiter. Und auch dieser Betroffene hat ja eine Verantwortung. Das ist ja auch das, was wir vergessen. Wir vergessen ja auch, dass Sie trotz Ihrer Diagnose selber dafür verantwortlich sind, bis zu einem bestimmten Teil, ob Sie so leben wollen, ob Sie zufrieden sind, ob Sie Depressionen kriegen oder unglücklich oder ob Sie sagen, ich lebe erstmal gerne so weiter. Es ist ja ein Weg. Es
das
ist
hat
ja
ihr immer Mann, ein Weg. Das hat Ihr Mann klar entschieden. Er hat gesagt, ich will das so. Ich bin Katholik, das darf man vielleicht auch sagen. Er hat sich auch, als er noch konnte, als er noch schreiben konnte, zum Beispiel in die Sterbehilfedebatte mit eingeschaltet. Also für ihn und für Sie ist ganz klar, diese Krankheit, die für viele so ein großes Leid ist, das wird angenommen. Sie machen das Beste draus.
Naja, wir nehmen es einfach als Auftrag. Es ist ja wie das ganze Leben. Es hat uns ja niemand Gesundheit versprochen oder niemand Schönheit oder Reichtum. Und das ist eben auch das Leben. Und wir haben ja immer Aufträge jetzt, ob man nun krank wird oder es gibt Schicksalsschläge, wo wir sagen, ja, natürlich ist die Frage unserer eigenen Blickweise, wie wir es dann umsetzen. Und es ist immer eine Herausforderung und unser Leben ist natürlich dadurch nicht leichter geworden, aber es ist auch nicht schwerer geworden, es ist schwieriger geworden. Das ist auch ein großer Unterschied. Und leicht ist ja kein Wert an sich. Also es wird uns nichts genommen. Und wir haben ja in Deutschland wirklich so gute Voraussetzungen, gerade für diese Patienten. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, die Unterschiede zwischen dieser Art von Intensivpflegepatienten zu machen und diese, die eben 80 sind. Ich habe gestern nochmal zu meinem Mann gesagt, wenn du 75 gewesen wärst, wir hätten uns natürlich nicht für eine Beatmung entschieden. Aber er war 55. Und das sind ja ganz wesentliche Dinge, da muss man anfangen zu differenzieren. Also was Frau Dr. Rousseau gesagt hat, der Herr Dr. Janssen gesagt hat, wir müssen differenzierter schauen und differenzierter denken. Und dann kann man Dinge auch betrachten.
Und sicherlich auch die entscheidende, denke ich mal, Frage stellen, was will der Patient?
Und was will der Patient? Und auch darauf vertrauen, auch das möchte ich auch mal sagen. Der Patient darf sich auch irren. Es ist ja ein Weg. Man kann diesen Weg ja nicht vom Ende denken. Und dann ist dafür auch der Patient zum Teil auch verantwortlich. Und diesen Weg, also diesen Weg, der mein Mann geht, den können wir ja abbrechen. Er kann ja irgendwann, wenn er jetzt nicht ALS hätte, die Hand heben und sagen, so jetzt nicht mehr. Also es ist ja kein Weg quasi für viele, die sprechen können oder zumindest die Hand heben können, so möchte ich nicht mehr. Aber ich finde es schwierig, diesen Weg vom Ende her zu denken.
Ich glaube, Herr Janssens und Frau Rousseau wollen gerne reagieren.
Sehr gerne.
Genau. Ich glaube, natürlich verursacht das viele Kosten, aber auch wir dürfen nicht von der Ökonomie aus denken. Denn ich musste gerade schmunzeln, Frau Mülder erzählte das oder reagierte gleich ganz heftig darauf. Wir erleben das in unserer Fachgesellschaft, die speziell für die außerklinische Beatmung sich positioniert, dass wir auf der einen Seite schwer behinderte Menschen haben mit Atmungsschwäche, die organgesund sind, gutes Leben führen und natürlich auch die andere Seite der Patienten mitdenken müssen, die von Intensivstationen entlassen werden. Und immer wenn wir von der Ökonomie anfangen, sagen alle neuromuskulär Erkrankten und auch die Angehörigen, um Gottes Willen, wir leben doch gut, wir brauchen auch alle Unterstützung. Das sehen wir genauso. Das ist selbst gewählt und das ist ein sehr gutes Leben. Das kann sogar auch selbstbestimmt beendet werden. Wir haben immer mehr Verfügungen, gerade von ALS-Betroffenen, wenn ich nicht mehr kommunizieren kann, möchte ich nicht mehr weiter beatmet werden. Also ganz neue Formen von Patientenverfügungen, die dann auch sagen, ich möchte diese Therapie nicht mehr. Und ich denke auch, Herr Janssens, da werden Sie mir recht geben, wir müssen in der Intensivmedizin Patientenangehörige dezidierter aufklären, auch vor bestimmten Maßnahmen, großen Operationen und schauen, wie ist der Patientenwille. Man kann auch vieles beginnen, wenn es der Patientenwunsch ist. Aber ich glaube, wir müssen ermitteln, welchen Weg wäre der Patient bereit, überhaupt mitzugehen, wenn dahinter Pflegebedürftigkeit resultiert, eine Unterbringung in einer Intensivpflegewohngemeinschaft, vielleicht mit nur noch im Bett liegen, vielleicht auch schwerst hirngeschädigt sein, sodass man auch Therapien frühzeitiger beenden kann. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie können wir mehr im Vorfeld informieren, denn das sind natürlich auch Dinge, die Hausärzte und betreuende, niedergelassene Ärzte kaum aufklären können, weil das so hochspeziell ist. Die Prognoseabschätzung, das, was auf jemanden zukommt, was auf Familien zukommt nach Maßnahmen. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Auftrag in der Intensivmedizin, da differenziert ganz vorne hinzuschauen und bei Folgen zu beraten, um dann letztendlich auch Folgekosten zu vermeiden, aber vor allen Dingen auch ganz viel Leid zu vermeiden.
Ich denke auch, also dieses Wort Kosten ist jetzt mal so ein bisschen da reingerutscht. Ich will das überhaupt gar nicht über die Kosten aufzäumen, sondern ich glaube auch Frau Rousseau und auch Frau Mülder, das ist eindeutig, dass es zunächst mal nicht um Kosten geht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das hat mich, auch wenn mich jetzt mein Geschäftsführer, wer auch immer jetzt schimpft, nicht im Blick. Sondern wir haben als Ärztinnen und Ärzte zunächst mal den Patienten im Blick und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Begriff, das Therapieziel in den Blick zu nehmen. Ja. Und das ist genau das Problem, was ich sehe, dass in bestimmten Bereichen der Medizin, auch in einem operativen Bereich der Medizin, Therapieziele sehr eng gefasst sind auf zum Beispiel Ersatz einer Herzklappe oder Verbesserung irgendeiner Funktion eines Organes. Aber über sämtliche Dinge, die da im Umfeld passieren, nämlich schwerstkranker Patient geht in eine große Operation rein und was kommt dann? Und dann wird einfach automatisiert gesagt, naja, wenn der erste Schritt getan ist, wird der zweite Schritt getan, dann wird der dritte Schritt getan. getan, der vierte Schritt getan, der fünfte Schritt und plötzlich sind wir tatsächlich in der siebten Woche intensivmedizinischer Behandlung mit einem völlig abhängigen Patienten. Und da müssen wir wirklich an den Anfang gehen und sehr, sehr dezidiert und ausführlich, und das kostet Zeit und das muss Zeit kosten, da kommt der Kostenbegriff, das müssen wir uns nehmen, diese Zeit, und da müssen Angehörige wie auch die Patienten natürlich selber sehr genau darüber aufgeklärt werden, was sie möglicherweise erwartet. Und aber das müssen wir durchspielen. Ja.
Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich wünschen sich das alle, genug Zeit für das Gespräch, miteinander nochmal nachfragen zu können. Ich habe nochmal nachgedacht, wie war das nochmal, kann ich morgen nochmal? Aber mal ehrlich, die Frage an die beiden Ärzte, Herr Janssens und Frau Rousseau, ist die Zeit wirklich da, um vor einer OP, die gravierende Folgen haben kann, über diese Folgen auch intensiv zu sprechen, und zwar mit Patient und den Angehörigen?
Ich glaube schon. Wenn ich überlege, was wir für Zeit einholen, indem wir von Anfang an vernünftige Gespräche führen, die dann am Ende dazu führen, dass alle verstehen, was gemeint ist und was der Patient will, haben wir aus meiner Sicht viel Zeit gewonnen. Diese ersten Gespräche nehmen viel Zeit, aber wir sparen am Ende unheimlich viel, und zwar auch unheimlich viel Leid den Angehörigen, wenn wir von Anfang an klar und deutlich sagen, was hier passiert, was geplant ist, und nicht die Leute nach 10, 12 Tagen das erste Mal sehen und dann anfangen darüber zu sprechen, wo hängen wir denn jetzt? Ich glaube, da müssen wir am Anfang viel investieren, um am Ende viel Vertrauen reinzuholen. Wenn wir dieses Vertrauen von Anfang an fahren, werden wir am Ende wenig Probleme haben, schwierige Situationen zu lösen.
Das ist meine feste Überzeugung. Ist das Ihr Ziel oder ist das die Gegenwart?
Nein, das ist das Ziel. Wir leben es zum Teil, es gelingt uns nicht immer, aber es ist bei uns zumindest ein fester Vorgang. Ich weiß auch, dass die Frau Rousseau auch jemand ist, der da sehr stark dran arbeitet und das auch umsetzt. Da bin ich mir sehr sicher, und viele andere Kollegen auch. Ja.
Frau Rousseau, Sie sind angesprochen worden. Ist es nicht auch so, ich möchte da gerne noch dranbleiben, dass selbst wenn die Zeit da ist für das Gespräch, aber Patienten und Angehörige müssen doch auch viel Wissen eigentlich haben, um dann informiert entscheiden zu können, und genauso auch ein enormes Selbstbewusstsein, um mit den Ärzten einigermaßen auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Ich halte das schon für ein Problem. Alles das, was gerade Herr Janssens gesagt hat, würde ich sofort unterschreiben. Zitat von mir könnte das genauso sein. Ich glaube, dass man so denkt, mit sehr vielen Jahren Intensiverfahrung entwickelt man dieses Denken. Ich glaube, dass Ärzte, die neu sind auf Intensivstationen, erstmal gefordert sind von der vielen Technik, das zu erlernen, dort selbstständig auch verantwortlich zu sein für schwerstkranke Patienten. Und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, das ist erstmal die ersten 2, 3 Jahre, die man dort ist, doch überfordern und auch überbordend. Da kommen wir natürlich auch wieder auf die Personalausstattung, die heute eher knapp bemessen ist. Und das erzählen uns Patientenangehörige immer wieder in den wenigen Zentren, die wir ja auch immer möchten, abgekoppelt zu sein von der Akutmedizin, dass dort Ruhe einkehrt, dass man mehr sprechen kann. Das heißt, wir haben klaren Strukturvorteil oftmals auf unseren Einheiten, die immer wieder berichten, wir kamen da an, wir hatten einen Termin, die Ärzte hatten keine Zeit, es war wieder Notfall. Das akute Handeln, Leben retten spielt immer eine sehr große Rolle auf Intensivstationen, sodass diese Faktoren dann oftmals aufgeschoben werden, dann wieder vergessen werden, und Angehörige sprechen dann nicht mehr, weil sie sich vergessen fühlen, dann kommen diese Kommunikationsprobleme. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das strukturell zu implementieren, von Anfang an diese Zeit zu investieren, da auch vielleicht erfahrene Ärzte hinzusetzen, die das machen. Man spart am Ende ganz viel Zeit, ganz viele Probleme und natürlich auch schlechten Ausgang einer Intensivtherapie.
Frau Mülder, wie waren Ihre Erfahrungen im Umgang mit den Ärzten?
Ja, also ich bin gerade auch dabei, das zu überlegen. Und zwar, es gab die Aufklärung über ALS und was es bedeuten könnte oder bedeutet, wie diese Krankheit fortschreiten wird und was passieren wird mit meinem Mann. Und wir haben uns das natürlich angehört und man kann sich das ja auch ein bisschen anlesen. Aber ich finde genau das, was eben gerade gesprochen wurde von Herrn Janssen und von Frau Rousseau, ist genau ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wir müssen über diese Krankheit aufklären und die Folgeerscheinungen. Aber dann endet genau da die Aufklärung, weil mehr können zu Recht die Ärzte auch gar nicht tun. Und ich habe Patienten und Angehörige, die sagen, ja, wir wissen um den Verlauf der Krankheit, aber wie geht's denn dann weiter? Würden wir uns entscheiden für eine Beatmung? Wie soll denn dann unser Leben aussehen? Und das ist doch der nächste Punkt, wo man sagt, genau, wie soll dieses Leben weiterhin aussehen? Mich rufen viele an und sagen, können wir uns das mal angucken kommen? Oder kommen Sie mal bitte und erzählen Sie, ist denn ein Leben möglich? Oder unterscheiden wir in Überleben? Das sind nämlich zwei Dinge, ob sie nur überleben sollen oder ob es ein Leben danach gibt. Und da ist es eben wieder mein politischer Auftrag und auch überhaupt ein Auftrag zu sagen, es ist möglich, mehr als zu überleben. Und wir haben es ja gemacht und wir haben, wie gesagt, das Rad nicht neu erfunden. Es ist alles da und möglich. Und es setzt eben nochmal diese Aufklärung danach an und zu sagen, Jeder soll sich so entscheiden, wie er möchte. Aber wenn man nicht weiß, dass man weiterleben kann, aber nicht weiß, wie dieses Weiterleben aussehen soll, kann man sich nicht entscheiden. Und man muss ihnen auch immer wieder sagen, es ist ein Weg. Es bleibt ein Weg. Wie er aussehen wird am Ende, dieser Weg. Das hatten wir eben schon angesprochen. Das entscheidet jeder bis zu einem bestimmten Punkt immer selber. Und es gibt gute Wohngemeinschaften, wo die Leute auch gesagt haben, ich war so, so krank. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze und wieder esse oder dass ich in die Hundertwasserausstellung gehe oder dass ich versuche, meine Familie in Syrien wieder zu besuchen. Das ist alles möglich, aber das ist nicht vorstellbar, wenn man lange, lange im Krankenhaus liegt. Ne? Nicht vorstellbar.
Zwischen Leben und Tod, wer entscheidet über die Grenzen der Intensivmedizin? Das SWR2-Forum heute mit einem sensiblen Thema. Meine Gesprächspartner sind die Leiterin des Beatmungszentrums Bad Belzig, Dr. Simone Rousseau, der Chefarzt und Intensivmediziner Professor Uwe Janssens vom St. Antonius Hospital in Eschweiler und Dagmar Mülder, die mit ihrem schwerstkranken Mann und dem gemeinsamen Sohn zusammen in Berlin lebt und einen eigenen kleinen Intensivpflegedienst leitet. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie können Angehörige, Patienten, Ärzte miteinander kommunizieren. Viel Zeit ist von allen Seiten her gewünscht. Eine Patientenverfügung, glaube ich, ist ebenfalls extrem wichtig. Das ist so ein Leitfaden dann auch für die Ärzte. Je nachdem ist nicht immer der Patient noch ansprechbar oder Angehörige da und greifbar. Es ist aber bei vielen Patienten auch eine Angst zu spüren, dass die Ärzte letztlich dann doch machen, was sie wollen, also trotz der Patientenverfügung. Herr Janssens, Sie hatten da unlängst mit einer schwerkranken Parkinson-Patientin zu tun, über deren Willen sich die behandelnden Ärzte hinweggesetzt hatten. Weder die Aussagen der Tochter noch des gesetzlichen Betreuers wurden zur Kenntnis genommen. Wie kann das sein?
Das ist ein großes Problem und in vielen Vortragsveranstaltungen stehen viele Leute auf und sagen, genau das passiert. Viele Pflegende vor allen Dingen stehen auf von Intensivstationen, die sagen, wir stehen am Bett des Patienten, kriegen alles mit, kriegen die Angehörigen mit, kriegen die Wünsche, die Ängste, die Sorgen mit und die Ärzte entscheiden Dinge, die eigentlich so nicht gewollt sind. Und da sind wir wieder bei dem zentralen Thema der Kommunikation. Das ist das eine. Das andere ist in der Tat, wie nähere ich mich als Arzt diesen Patienten? Und wenn ich nur immer mein Ziel darin sehe, Leben um jeden Preis zu verlängern, weil ich das als meine originäre Aufgabe sehe, ist das der falsche Weg. Und wir müssen letztendlich immer an den Patienten ran. Und in dem Fall, den Sie gerade angesprochen haben, wurde in der Tat alles irgendwie ignoriert. Diese Patientin, die das definitiv nicht wollte, eine Multisystemerkrankung, die wirklich nicht mehr ansprechbar ist, die aber immer wieder Tochter wie auch den Betreuer signalisiert hat, die alle gesagt haben, das war nicht so gewollt und es ist von allen Seiten ignoriert worden. Das ist leider Gottes Realität. Ich würde das den behandelnden Kollegen gar nicht zum Vorwurf machen. Vielleicht schwingen da auch Ängste mit vor unterlassener Hilfeleistung, aufgeklärt sein, Angst vor Missverständnissen, Angst zu versagen und daraus entwickeln sich vielerorts diese sogenannten Übertherapien, eine richtige Überversorgung und das ist schon, wie ich finde, nach wie vor ein generelles Problem, das erfordert viel Aufklärung, viel Beratung und auch solche Sendungen wie diese, wo wir diese Themen auch thematisieren und ansprechen.
Wir sind da beim Selbstverständnis der Ärzte angekommen, Frau Rousseau, Sie haben ja auch lange als Intensiv- und Notfallärztin gearbeitet und Sie haben immer wieder Momente erlebt, in denen sie stolz darauf waren, dass sie jetzt einen Menschen retten konnten und wieder ins Leben zurückholen konnten. Wann haben Sie denn begonnen, über den Sinn Ihres eigenen Tuns nachzudenken?
Mein erster Moment war so Ende der 90er Jahre. Ich habe einen Menschen wiederbelebt und war froh, das geschafft zu haben. Auf der Intensivstation ist er weiter betreut worden. Er hat es überlebt. Er ist von der Beatmung entwöhnt worden. Die Akutintensivstationen verlegen dann oft Patienten weiter auf nachsorgende Einheiten, auf eine sogenannte Intermediate Care Station. Dann gehen sie in Frührehabilitationseinrichtungen. Und der Intensivmediziner weiß eigentlich gar nicht, was danach mit den betreuten Patienten passiert. Und durch einen Zufall habe ich eine ärztliche Notdienstvertretung gemacht und wurde in ein Pflegeheim gerufen zu einem Patienten, der Fieber entwickelt hatte. Und die Frau saß am Bett, sah mich und fing an zu weinen. Und was weinen Sie? Was ist los? Ich bin doch hier, um Ihrem Mann zu helfen. Sie haben unser Leben zerstört. Musste ich erst mal nachfragen, wieso, weshalb, warum? Ich habe mich nicht erinnert. Sie haben meinen Mann wiederbelebt und dadurch haben wir unser Haus verloren, unseren ganzen Besitz. Dieses Pflegeheim hier ist sehr teuer, wir können uns das gar nicht leisten nebenher und wir mussten alles verkaufen. Und da war das erste Mal so die Berührung, ich habe einem Menschen das Leben gerettet, aber ich habe das Leben vieler zerstört, weil das Folgekosten hatte. Die stationäre Pflege braucht Zuzahlungen, die man, wenn man genügend Vermögen hat oder Eigentum, mit beisteuern muss. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Das heißt, am Anfang der Ausbildung fehlt einem dieser Weitblick. Und das ist auch etwas, was man erst durch Erfahrungswissen sich aneignen muss. Und diese Geschichten über Therapie sind das eine. Vielleicht noch ein Beispiel, um zu zeigen, wie schwer das ist. Ich hatte jetzt einen Patienten, dem hat ein Oberarzt auf einer Intensivstation den Tod prophezeit, beiden Töchtern, auch gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Wir müssen das jetzt einfach abwarten, was geschieht und entweder schafft das oder nicht. Aber der wurde dann zu uns ins Beatmungszentrum verlegt zur Weiterbetreuung und vielleicht auch zur Sterbebegleitung. Und wir sahen, der hat eigentlich keinen Grund zu sterben. Der ist nur muskelschwach, der kann nicht schlucken, der verschluckt sich permanent an seinem Speichel, hat deswegen immer wieder Atemwegsinfektionen. Dem kann man helfen. Und ich musste stundenlang Töchter, Schwiegersöhne, Enkel überzeugen, dass man hier durchaus Therapie machen kann und dass ihr Angehöriger gar nicht so schwer krank ist. Und heute ist er wieder zu Hause, er fährt Auto, er fährt in den Urlaub und das mit über 80 Jahren. Manchmal braucht das Etappentherapieziele, ne, dass wir Dinge erklären, wenn er das schafft, dann gucken wir weiter und immer wieder auch Grenzen in der Therapie setzen, fragen, was hat er denn gewollt, was wollte er auf keinen Fall, sprich Pflegeeinrichtung oder Pflegedienst zu Hause oder sich selber nicht mehr bewegen können, von anderen abhängig sein. Das sind so diese Lebensqualitätsfaktoren, die wir erfragen und was wäre er bereit mitzugehen. Und wenn wir im Verlauf merken, da würde er aber genau hinkommen. Auch dann würden wir Therapien wieder zurückfahren, weil wir die Ziele des Patienten nicht mehr erreichen. Und das versprechen wir dann auch immer Angehörigen. Und dann sind sie manchmal bereit, diesen Versuch mitzugehen und umgekehrt aber genauso. Wenn wir vorher sehen, was keinen Sinn mehr hat, kann man das auch in Gesprächen, in vielen Gesprächen entwickeln. Das wird auch immer kolportiert. Angehörige fordern sehr viel. Das habe ich in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr erlebt, seitdem wir uns auch diesen intensiven Gesprächen widmen.
Ich denke auch, diese Gespräche sind so entscheidend, genau das, was Sie gesagt haben. Und übrigens brauchen wir Ärztinnen und Ärzte diese Zeit auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, diese Aussage von diesem Oberarztkollegen, naja, der ist dem Tod geweiht, war vielleicht etwas unüberlegt und man muss mit diesem Wording, das, was man sagt, sehr, sehr genau aufpassen. Da gehört viel Erfahrung dazu. Wir machen das in unseren Angehörigengesprächen so, dass wir die immer von einem Facharzt, Oberarzt, Chefarzt führen lassen, aber immer die Assistenten dabei haben und die Pflege dabei haben, dass wir immer allesamt wissen, was gesagt worden ist und vor allem wir lernen selber dabei und wir nehmen auch die unterschiedlichen Fachdisziplinen dazu, dass alle mit am Tisch sitzen, die etwas zu dem Fall zu sagen haben oder etwas zu hören haben, nämlich von den Angehörigen, was den Patienten betrifft. Und das ist auch für uns ganz entscheidend, zu lernen, was ist das, was der Patient gelebt hat? Wo ist sein Lebensentwurf? Und was gibt es nach dieser Intensivtherapie noch für einen Lebensentwurf, der aus Sicht des Patienten, und zwar nur aus Sicht des Patienten, lebenswert erscheint? Ja.
Wir haben anfangs schon und auch immer wieder mal über Lebensqualität der schwerstkranken Patienten gesprochen. Was macht ihr Leben lebenswert? Und diese Frage hängt entscheidend ab von der Qualifikation und von der Empathie des Pflegepersonals. Frau Mülder, das haben Sie schon mal angedeutet. Nun regiert aber doch auch im Pflegebereich das Geld, die ambulante Intensivpflege beispielsweise. Da gibt es Marktanalysen, gilt als lukrativer und auch als wachsender Markt. Ich habe eine Zahl, während die Zahl ambulanter Pflegedienste im Zeitraum von, das sind 3 Jahre, 2014 bis 2016, gewachsen ist um 16%, nahm aber die Zahl der Intensivpflegedienste um fast 25% zu. Also die ambulanten Intensivpflegedienste innerhalb von 3 Jahren. Mhm. Und es gibt ja immer wieder auch Berichte darüber, dass keine Intensivpflegekräfte dort eingesetzt werden, sondern ungelerntes Personal. Und das führt dann unter Umständen auch wirklich zu lebensbedrohlichen Situationen bei den Patienten.
Also die Patientenzahl hat sich ja unfassbar erhöht. Und die Möglichkeit, eben auch einfach zu Hause gepflegt zu werden, setzt sich ja immer mehr in den Köpfen der Patienten und der Angehörigen durch. Also wir haben zum Beispiel jetzt in den letzten 2-3 Wochen kriegen wir 4-mal in der Woche eine Anfrage, ob wir einen 1&1, also Heimversorgungspatienten, übernehmen könnten. Also es ist einfach immer mehr in unserer Gesellschaft etabliert zu sagen, A, sie überleben aufgrund der Medizintechnik und sie dürfen sogar zu Hause leben. Aber das Wort lukrativ gehört da überhaupt nicht rein. Wenn man so arbeitet, wie man arbeiten sollte mit den Betroffenen und mit den Angestellten, dann ist es nicht lukrativ. Da muss das Wort lukrativ weg. Das ärgert mich unfassbar, weil es gibt Zahlen, die, wenn wir darüber reden, was in Berlin gezahlt wird für einen Wohngemeinschaftspatienten, dann sind es Zahlen von 16,47 Euro. Das ist nicht lukrativ. Es soll auch gar nicht lukrativ sein, aber es ist gerade genau so viel, dass wir kaum sie an im gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen können. Dass es heißt, ja, es ist so viel, dass sie überleben können. Aber das ist natürlich dann nicht ausreichend, weil das ist ja nicht das Ziel, zu sagen, okay, sie haben überlebt, aber der Rest ist nicht unsere Sorge.
Frau Milder, da sind Sie ja sicherlich eine ganz glückliche Ausnahme, aber trotzdem haben wir dieses Phänomen, und Herr Bundesgesundheitsminister Spahn hat das ja vor kurzem gerade, ich glaube letzte Woche sogar öffentlich kritisiert, dass wir halt fast aktiengesteuerte Unternehmen haben, auch im ambulanten Bereich, die tatsächlich Gewinne ausschütten. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was wir übrigens nicht nur in der Ambulantpflege zunehmend haben, sondern was wir natürlich auch in den Krankenhäusern haben, wo wir große wirtschaftliche Betreiber orientiert haben, die 11-12% ausschütten an Aktien. Das ist nicht korrekt.
Bin ich dabei, absolut. Das sehe ich so.
Das ist das Kernproblem. Es kann nicht sein, dass Gelder, die aus den Versicherungen einzeln bezahlt werden, Krankenkasse, Pflegeversicherung etc., zurückgeführt werden, um Aktionäre zu bedienen. Und das ist ein Skandal, bleibt ein Skandal und muss von der Politik noch mehr in den Blick genommen werden. Aber denn wenn wir das machen, das Geld gehört zurück in den Patienten, gehört zurück in die qualitativ hochwertige Versorgung durch Pflegepersonal etc. etc. Und das gilt im Übrigen auch für die Krankenhäuser.
Ja, und ich war ja nicht am Ende. Ich sage nur, wenn man gut arbeitet, ist es nicht lukrativ. Es gibt natürlich ganz viele Pflegedienste, die gewinnorientiert arbeiten. Und das ist ja kein Geheimnis. Das wissen sowohl alle Krankenkassen, es weiß jeder. Aber da wird gar nicht hingeschaut.
Es wird nicht kontrolliert.
Es wird nicht nur kontrolliert, es interessiert nicht.
Freie Marktwirtschaft.
Es ist kein Thema. Es ist freie Marktwirtschaft. Es ist kein Thema.
Muss es aber werden. Muss es werden.
Es muss unbedingt werden. Wir haben Verhandlungen mit der Krankenkasse über ein Jahr, wo wir sagen, gucken Sie hin, hier sind unsere Bücher, wir arbeiten so und so. Es ist nicht lukrativ. Und dann kriegen wir Beispiel. Aber die anderen kommen doch damit klar. Dann arbeiten sie nicht wirtschaftlich. Und das ist ja albern. Sie wissen ja, die Krankenkassen, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und dann stellt sich die Frage, wieso, wie können andere so arbeiten und dann noch einen Gewinn machen? Und das ist ja ein offenes Geheimnis. Also es interessiert nur niemanden.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir jetzt ja schon seit 5-6 Jahren führen, den Schuldigen zu suchen. Gerade in dieser Entwicklung, der erschreckenden Entwicklung in der außerklinischen sogenannten Intensivpflege oder Beatmungspflege. Lange war das so, dass es immer heißt, es gründen sich ganz viele Pflegedienste, die sind ja so hochlukrativ und immer mehr gründen sich, weil die so schön viel Geld verdienen. Große Fonds mittlerweile hängen da dran, auch im europäischen und amerikanischen Ausland. Deswegen finde ich das so ganz schön, diesen Diskurs bei uns in der Fachgesellschaft, auf der einen Seite Neuromuskuläre, die diese ganze Unterstützung wollen, um so leben zu können, die haben, denke ich, auch all unsere Unterstützung der Solidargemeinschaft verdient. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch ganz viele Menschen, die müssten da nicht sein, wenn sie einen entsprechenden ärztlichen Behandlungsweg einschlagen würden. Das Stichwort wieder Beatmungsentwöhnungszentren. Auf der anderen Seite Fehlentscheidungen in der Therapie, das könnte man dann auch verhindern. Ich glaube, ganz viel an Verantwortung da sollte ruhig die Intensivmedizin annehmen und zu sagen, wir müssen diesen Aspekt besser machen, dann kommen auch erst gar nicht so viele Menschen in diesen Versorgungsbereich und kosten sie enorm viel Geld. Zusätzlich ist es natürlich mit Leid verbunden und gleichzeitig haben vielleicht dann auch andere Betroffene, die diese Unterstützung brauchen, nicht diese Probleme mit ihren Krankenversicherern, wenn sie alle Unterstützung benötigen, um ein gutes Leben zu führen. Wir brauchen mehr Entscheidungen und nicht Geld ausgießen mit der Gießkanne und mit dem Rasenmäher wieder abmähen, sondern wir brauchen Allokation, eine vernünftige, und das muss expertengesteuert auch entschieden werden. Und das, glaube ich, ist noch nicht genügend betrachtet.
Wenn man es zugespitzt fragen möchte, dann könnte man fragen, ob mit den Intensivpatienten eine neue Patientengruppe geschaffen wurde, an der Krankenhäuser und Pflegedienste verdienen.
Also die Krankenhäuser haben natürlich erkannt, dass mit Intensiv- und Notfallmedizin, Intensivmedizin vor allen Dingen, Geld zu verdienen ist. Das klingt jetzt zunächst mal furchtbar, ist aber tatsächlich der Fall. Und daran wird im Augenblick ja auch gearbeitet. Aber ich glaube, das ist der Weg, der weit davon wegführt und auch hier an dieser Stelle zu komplex ist. Geld verdienen mit der Gesundung von Menschen ist prinzipiell aus meiner Sicht nicht vorgesehen. Es sei denn, dieses Geld, was verdient wird, wird zurückgeführt in den Patienten. Und das ist nicht der Fall. Und da müssen wir auch als Fachgesellschaften viel mehr gehört werden. Und Frau Rousseau, Sie werden mir da recht geben. Wir werden ja auch als Fachgesellschaften in der Regel fast gar nicht in diese Endgespräche zugelassen, sondern nur als Zuhörer und können dazu nur marginal beitragen. Also diese Experten, wie wir sie ja nun mal sind, ich darf das mal so sagen, werden ja tatsächlich nicht richtig gehört. Und das ist ein Manko. Und wir arbeiten aber weiter da noch, unsere Fachgesellschaft, die DIVI, das ist auch die Fachgesellschaft übergreifend für die Intensivmedizin. Wir sind wirklich sehr stark dran am Arbeiten, dass sich diese Situation verbessert und wir mehr Gehör finden, dass Unsinniges gelassen wird, aber das Sinnvolle, wie wir jetzt im Beispiel auch von Herrn Mülder da hören, tatsächlich natürlich weiter vorangetrieben wird und die Unterstützung findet, die es verdient hat.
Frau Mülder, woran erkennen Angehörige einen guten Pflegedienst?
Ja, eine gute Frage. Es ist natürlich wirklich so, dass die Pflegedienste aufgrund des Pflegefachmangels wirklich Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Und ein guter Pflegedienst zeichnet sich dadurch ab, dass er erstmal sagt, wir können zurzeit niemanden aufnehmen. Wir haben kein Team, wir haben keine Leute. Ich schaue rückblickend, ne? Das hätte ich vorher auch nicht gewusst. Wir hatten einen Pflegedienst und sie versprechen einen alles. Ja, wir machen dieses, wir leisten jenes, wir haben nur Fachpersonal und gut ausgebildete Kräfte und man möchte ihnen glauben und man glaubt ihnen und man kann im Vorfeld fast gar nicht selektieren. Man kann nicht aussuchen, man ist überhaupt froh, wenn man einen Pflegedienst findet, der sagt, ich habe überhaupt die Kapazität, ihren Mann, ihre Frau aufzunehmen. Man hat nicht die Chance zu unterscheiden mehr. Man hat gar keine Wahl, weil es gibt zu wenig, die versorgen. Es gibt kaum noch Menschen, wo wir sagen, die können wir in die Versorgung holen. Und wenn man dann drin ist, ist man halt drin in einem Pflegedienst. Und dann steht und fällt man eben mit den Strukturen dieses Pflegedienstes. Und die sind in der Regel, das muss ich dann auch so sagen, schlecht, immer auf Defizite gegründet. Das heißt, Personal fällt aus, sie sind überarbeitet, sie kommen erst gar nicht, dann heißt es, können sie nicht mitarbeiten und so weiter. Und das ist Standard. Also zumindest für Berlin ist das Standard und die Angehörigen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind froh, wenn sie überhaupt jemanden finden. Und ein guter Pflegedienst, naja, der zeichnet sich eben dadurch aus, dass das Personal konstant bleibt, dass es gut ausgebildet ist, dass es im besten Fall die Karte von Nächstenliebe gibt, dass man miteinander zusammenarbeitet. Aber das ist nicht möglich, das auf dem Markt zu finden. Also ganz selten.
Na, da sind wir genau bei dem Thema. Herr Bundesgesundheitsminister Spahn hat dann die Personaluntergrenzen verkündet als Verordnung, also nicht als Gesetz, Verordnung. Und ohne gleichzeitig mal endlich bekannt zu geben, wie sich das denn die Regierung und das Bundesgesundheitsministerium denkt, wo denn dieses Personal herkommt, was ja nicht vorhanden ist, was uns ja fehlt. Und zwar nicht 1.000, 2.000, Zehntausende an qualifizierten Pflegepersonal fehlen uns. Die werden uns die nächsten Jahre fehlen, weil bis die ausgebildet sind und sich überhaupt für diesen Beruf entscheiden, wird es dauern. Und deshalb muss alle Anstrengungen unternommen werden und da muss die Politik ran, dass dieser Beruf wieder die Attraktivität gewinnt, die er verdient hat. Ja.
Das war am Donnerstag vergangener Woche. Da hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn geäußert. Er hat zum Beispiel auch gesagt, auf Intensivstationen müsste es in Zukunft so sein, dass eine Intensivkraft maximal 2 Patienten betreut. Es war aber auch so, dass sich auf diese Personaluntergrenzen eigentlich Krankenhäuser und Krankenkassen in eigenen Gesprächen hätten einigen sollen. Denen ist das nicht gelungen, sodass Herr Spahn da jetzt eine Art Machtwort gesprochen hat. Wir werden beobachten tatsächlich, was daraus dann wirklich wird. Frau Rousseau, ich möchte Sie auch noch am Ende der Sendung einladen, noch ein kurzes Statement zu geben, was Sie für am nötigsten halten würden bei dieser Diskussion, die wir gerade geführt haben, wenn es darum geht, etwas zu ändern. Herr Janssens hat schon einiges dazu gesagt. Frau Mülder hatte ich gefragt, wie kann man gute Pflegedienste erkennen? Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft?
Ein entscheidender Satz, glaube ich, Frau Mülder, Sie haben den gerade gesagt, es wird überhaupt nicht kontrolliert. Und das ist tatsächlich die Krux, um diese Diskussion noch weiterzuführen, um die Lukrativität von Pflegediensten. Es gab 99 ein Urteil, das Drachenfliegerurteil, das eben die gesetzliche Krankenversicherung dazu gezwungen hat, eine solche äußerklinische Intensivpflege zu übernehmen. Seitdem gilt das praktisch. Und danach haben natürlich immer mehr Pflegedienste solche Versorgung angeboten. Gedacht war das Ganze für Querschnittgelähmte, neuromuskulär Erkrankte, die im Grunde so eine Pflegeassistenz brauchen, um zu überleben, um gut zu leben. Das war der gute Gedanke eigentlich dabei. Und daraus geworden sind Versorgungsmöglichkeiten für Intensivpatienten, die nicht mehr von der Beatmung entwöhnt werden konnten, um die zu versorgen. Und das ist das Lukrative daran. Das sind oft alte, sehr kranke Menschen, die auch nicht mehr richtig bei Bewusstsein sind, die dann in sogenannten Wohngemeinschaften leben, die nichts anderes darstellen als Intensivstationen nur ohne Arzt, die den ganzen Tag im Bett liegen, wenig mobilisiert werden. Das ist nicht durchgehend der Fall, klar, aber da kann man weniger Personal einsetzen. Da ist nicht eine 1:1 Pflege, eine Pflegekraft für einen Betroffenen, sondern oftmals 1:4, 5, 6 und mehr. Und das ist genau das Problem, dass diese Menschen keine Teilhabe mehr haben, keine persönliche Zuwendung mehr haben. Das ist dann noch schlimmer als auf der Intensivstation, wo wir auch nicht diese 1:1 Pflege haben. Das heißt, mehr Überwachungsmöglichkeiten für solche Intensivpflegedienste, Wohngemeinschaften, die nicht unter das Heimgesetz fallen, die deswegen auch nicht kontrolliert werden. Da hätte der Gesetzgeber Nachbesserungsbedarf, um da tatsächlich auch von der kontrollierenden Seite etwas mehr zu tun, dass dieses Angebot gut überwacht wird und ethisch kompatibel bleibt.
Das war das SWR 2 Forum zwischen Leben und Tod. Wer entscheidet über die Grenzen der Intensivmedizin? Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Professor Dr. Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Bei Dagmar Mülder, sie ist Ehefrau eines schwerkranken ALS-Patienten und leitet den ambulanten Intensivpflegedienst Südwind in Berlin. Und bei Dr. Simone Rousseau, Leiterin des Pneumologischen Beatmungszentrums der Ernst-von-Bergmann-Klinik in Bad Belzig. Mein Name ist Sonja Striegel.